So, heute funktioniert auch der Bildschirm. Das war ja das letzte Mal nicht der Fall. Ich dachte mir aber schon, dass sozusagen das letzte Mal oder dass heute welche da sind, die möglicherweise das letzte Mal nicht da waren. Darum will ich ganz kurz, ich wurde auch extra nochmal gebeten, nochmal eine Zusammenfassung von dem machen, was wir das letzte Mal gemacht haben, damit wir dann auch einen Einstieg haben. Ich will anfangen, diese Folie haben Sie ja das letzte Mal schon gesehen, die passt auch wunderbar zu dem, was Thilo gerade gesagt hat aus dem Lehrtext. Wenn wir darüber nachdenken, dass die Bibel Gottes Wort ist, dann sind wir von Anfang an zu wortlastig, zu textlastig. Und wir müssen uns immer wieder klar machen, wir glauben nicht an die Bibel, sondern wir glauben an das, was die Bibel bezeugt und uns über Gott sagt. Also das heißt, die Bibel ist ein Mittel zum Heil, aber sie ist nicht selber sozusagen das Heil. Und das ist schon mal wichtig, dass wir uns klar machen, es passiert etwas davor. Und das wird in diesem Text sehr deutlich, vielfach und auf vielerlei Weise hat Gott geredet vor Zeiten. Das ist gleichsam die Zusammenfassung der alttestamentlichen Geschichte zu den Vätern durch die Propheten. In diesen letzten Tagen, so schreibt der Hebräerbrief und blickt da dann auf 2000 Jahre Heilsgeschichte zurück, in diesen letzten Tagen hat er geredet zu uns, nämlich der jetzigen Generation, im Sohn, den er eingesetzt hat. Wichtig daran ist, dass dieses Reden Gottes, das hier als Reden bezeichnet wird, mehr ist als einfach Worte. Denn diese Väter, Isaak, Jakob, Josef, Josua und so weiter, die bekamen einen Auftrag Gottes. Das heißt, Gott hat zu ihnen gesprochen. Aber das, was wir in der Bibel dann finden, ist das, was aus diesem Auftrag geworden ist. Das heißt, da wird die Geschichte dieser Männer erzählt oder dieser Personen erzählt. Da wird mehr erzählt, da werden die Taten, das Leben, die Erfahrungen, die sie gemacht haben mit diesem Wort Gottes, werden dann Teil von dem Bericht über sie. Und das Gleiche dann auch bei Jesus, weil sein Tun, nämlich Tod und Auferstehung, sind ja der eigentliche Inhalt vom Evangelium und nicht einmal so sehr seine Worte. Wir verstehen sein Tun, sein Tod und seine Auferstehung nur, weil er durch seine Worte die entsprechende Deutung liefert. Aber das Gesamte ist dann mehr als einfach nur die Worte. Darum als Wichtiges am Anfang, Reden umfasst Handeln und Geschichte. Und das hebräische Wort, das da im Hintergrund steht, heißt Dabar. Dabar wird üblicherweise übersetzt mit Wort. Aber Wort und Geschichte und Tat und Handlung kann ebenfalls mit diesem Dabar ausgedrückt werden. Also diese Vorstellung im Hebräischen, Gott spricht und es geschieht, macht deutlich, dass Wort nie einfach nur ein Text ist, den ich lese oder eine Message, die ich höre, sondern da ist alles enthalten, was diese Botschaft dann auslöst und bewirkt. Wenn ich da die richtigen Knöpfe finde. Das ist das, was wir das letzte Mal dann schon gemacht haben, die verschiedenen Fragen. Ich habe angefangen, was ist überhaupt Offenbarung, nämlich Gottes Selbstmitteilung und dass wir auf Offenbarung keinen Anspruch haben, sondern Gott aus Gnade das macht. Warum geschieht Offenbarung? Warum wissen wir etwas über Gott? Warum teilt sich Gott mit? Weil Gott es will. Warum will es Gott? Weil Gott Gemeinschaft haben will mit dem Wesen, das er nach seinem Bild erschaffen hat. Weil sich der Mensch dazu geschaffen, in Gemeinschaft mit seinem Schöpfer zu leben, von seinem Schöpfer abgewandt hat. Das heißt, wir brauchen Offenbarung, weil wir eigentlich schon beständig in der Flucht vor Gott sind. Gott muss uns ständig hinterherrennen. Adam, wo bist du? Aber Gott lässt uns nicht los, darum stellt er sich uns in den Weg und offenbart sich, denken Sie an Bileam auf seinem Esel, dem sich ein Engel in den Weg stellt. Das heißt, Gott will von sich aus diese Trennung zwischen uns und ihm überwinden, darum ist Offenbarung von Anfang an ein Akt der Gnade. Also wenn wir von sola gratia reden, dann ist sozusagen, dass wir überhaupt von sola gratia reden können, hängt damit zusammen, dass Gott von sich aus etwas mitteilt an uns. Wie geschieht Offenbarung? Das hatten wir auch uns angeschaut und das schauen wir uns heute dann nochmal im Detail an. Zum einen dadurch, dass Gott zu bestimmten Menschen redet oder sich ihnen in anderer Weise mitteilt. Die wichtigsten, die wir da in der Bibel haben, sind Vision und Traum. Also die Vermittlung von einer Botschaft in vielfältiger Weise. Aber, und das ist mindestens genauso wichtig, dadurch, dass Gott so vor seinem Volk und für sein Volk handelt. Also denken Sie an den Befreiung aus Ägypten, Auszug, aber auch an die Heilungen Jesu, an den Tod von Jesus am Kreuz und so weiter, dass Gott für sein Volk handelt, dass es in diesem Geschehen Gottes Wirken erkennen und bezeugen kann. Und dadurch, das ist sozusagen die dritte große Gruppe, dadurch, dass Gott durch sein Reden und Handeln den Menschen zu Antworten bewegt, die sein Reden und Handeln erinnern und feiern. Denn die Bibel ist ja nicht nur Gottes Wort an uns, sondern in der Bibel gibt es ja auch sehr viele Texte, die eigentlich unser Wort an Gott sind, also unsere Antwort. Denken Sie an die Psalmen, an Hymnen, Loblieder, Liturgien, die wir in der Bibel haben. Das heißt, dieses Geschehen Gottes an uns führt zu etwas, das wir an Gott zurücksenden. Und ich habe da jetzt einfach, können Sie das sehen, ja, ein Beispiel für diesen dritten Punkt mal eingebaut. Das hatten wir das letzte Mal nicht. Das ist die Geschichte vom Durchzug durchs Rote Meer. Da wird berichtet, wie dieses Wunder geschieht. Gott rettet sein Volk. Und dann endet dieser Bericht. Die Israeliten aber waren auf trockenem Fuß mitten durch das Meer gegangen. Da nahm die Prophetin Miriam, die Schwester Aarons, die Trommel in ihre Hand. Und alle Frauen zogen hinter ihr hinaus mit Trommeln und in Reigentänzen und Miriam sang ihnen vor, singe dem Herrn, denn hoch hat er sich erhoben, Pferd und Reiter hat er ins Meer geschleudert. Wir hatten am Anfang die Definition, dass Wort Gottes oder Heilige Schrift ist verdichtete, also in sprachliche Form gebrachte Erfahrung mit Gott. Und hier sehen Sie das ganz deutlich. Das Volk Israel erlebt diese Befreiung aus Ägypten, erlebt dieses Rettungswunder am Roten Meer. Und die Folge davon ist ein Lied, und wir haben ja im Anschluss dann noch ein Lied des Mose, also wir haben ein Lied von Miriam, das ist kürzer, deswegen passt es auf die Folie, das von Mose war zu lang, deswegen können Sie das zu Hause nachlesen. Aber in diesen Liedern wird das Geschehen festgehalten. Das ist ein ganz wichtiges Element, die zur Schriftwerdung führt. Nur was wir festhalten, bleibt erinnerlich. Wir brauchen sozusagen Erinnerungshilfen und Lieder, die bestimmte Ereignisse besingen. Und in den Psalmen steht ja ganz oft irgendein Geschehen am Anfang. Lieder, die ja bestimmte Ereignisse besingen, sorgen dafür, dass wir diese Ereignisse nicht vergessen. Und in Israel, wenn Sie da mal weiterdenken und auf das hin mal Bibel durchlesen, werden Sie feststellen, dass ganz oft solche Erinnerungshilfen in die Texte eingebaut sind oder in die Geschichte Israels eingebaut sind, damit Israel die Geschichte Gottes mit ihnen nicht vergisst. Die besten Beispiele sind, wenn bestimmte Orte einen neuen Namen bekommen, nachdem dort etwas passiert ist. Jakob auf der Flucht zu Laban schläft irgendwo im judäischen Bergland. In dieser Nacht hat er diesen Traum, wo ihm auf der Himmelsleiter Gott begegnet, wo er eine Erfahrung mit Gott macht, wo er einen Einblick bekommt in diese jenseitige Welt. Am anderen Morgen wacht er auf, verstört und sagt, hier ist das Haus Gottes und ich wusste es nicht. Und was macht Jakob? Damit er das nicht vergisst, er richtet den Stein, auf dem er geschlafen hat, auf, salbt ihn, das heißt, er markiert ihn, und richtet ihn als einen Altar ein, damit er sich daran erinnert, weil Gott ihm versprochen hat, an diesem Ort wirst du mir opfern, wenn ich dich wieder zurückbringe in das Land. Das heißt, dieser Altar ist ein Denkzeichen, ein Denkmal. Das ist das Schöne, in diesem deutschen Wort Denkmal steckt ja der Imperativ, die Aufforderung, denke mal darüber nach. Also ein Denkmal ist genau das Denkmal. Und das Zweite ist, dass dieser Ort dann den Namen Bethel bekommt, Haus Gottes. Und das ist ein Phänomen, das wir ganz häufig haben, dass wenn etwas Besonderes passiert an einem Ort, wird irgendein Erinnerungszeichen aufgerichtet. Nach dem Durchzug durch den Jordan, die 12 Stämme, werden 12 große Wackersteine aus dem Jordan herausgetragen, am Ufer bei Jericho aufgeschichtet, als Erinnerung. Und ausdrücklich wird gesagt, wenn dich dein Sohn in Zukunft fragt, was sind das da für komische Steine, was soll dieser Steinhaufen da, dann sollst du ihm sagen, hier sind unsere Väter durch den Jordan gezogen. Und darum heißt dieser Ort Gilgal, weil Le Galgel auf Hebräisch eben dieses Rollen von so großen Wackersteinen bedeutet. Und das haben die Israelis, als sie das Land wieder eingenommen haben, die moderne, sozusagen der moderne Staat Israel macht genau dieses wieder, indem er die gesamten Ortschaften, die er neu gründet und besiedelt, mit biblischen Namen versieht. Um deutlich zu machen, das ist biblisches Land. Also von daher, diese Form von Erinnerung, Nachdenken, und es ist erstaunlich, wie oft wir in der Bibel diesen Befehl haben, erinnere dich zur Erinnerung, zum Gedächtnis. Das heißt, Gott will, dass wir uns erinnern an das, was er getan hat. Und erst im zweiten Schritt finden wir dann auch den Befehl, schreibe. Denn das beste Medium zur Erinnerung ist nun mal seit Alters her bis in unsere Zeit das Schreiben. Wie erfährt der Mensch von der Offenbarung? Gott lässt sich sehen, Gott lässt sich hören, das hatten wir schon, Gott lässt sich angreifen, das ist das Faszinierende. Das heißt, Gott lässt sich mit allen unseren Sinnen im Grunde erfassen. Aber nur, weil Gott es will, weil Gott es uns gewährt, nicht, weil wir einen Anspruch drauf haben, auch nicht in der Weise, dass wir das machen könnten. Gucken wir uns ein Beispiel noch an heute. Und Gott lässt sich erfahren, eben im persönlichen Geschick, aber vor allem in seinem geschichtlichen Handeln und dann in der Menschwerdung Jesu. Das sind alles noch Dinge, die wir das letzte Mal gemacht haben. Wie wird aus Offenbarung Heilige Schrift? Das ist nochmal die verschiedenen Weisen der Offenbarung geordnet. Wir haben als grundsätzliche Offenbarung die Schöpfung, die etwas widerspiegelt von der Ordnung, die mit Gott verbunden ist. Wir haben das Handeln Gottes, das zu Geschichte und Geschichtsdarstellungen führt. Wir haben das Reden Gottes, dass Gott uns Weisung gibt, wie unser Leben gelingen kann. Und Weisung auf Hebräisch heißt eben Torah. Also Torah ist zunächst einmal die Einzelweisung. Du sollst dies oder jenes tun oder nicht tun. Und dann eben die Sammlung aller Weisungen heißt dann im Judentum auch Torah. Man kann dann die 5 Bücher Mose, die ja sehr viel mehr enthalten als nur Anweisungen, wie man sich verhalten soll, das wird dann auch als Torah bezeichnet. Und selbst im Neuen Testament, aber auch bis heute im Judentum, kann man mit Torah dann auch das gesamte Alte Testament bezeichnen. Also Weisung Gottes als das Große. Dann haben wir die zweite Form vom Reden Gottes, also nicht nur, dass er uns hilft, ein gutes Leben auf dieser Welt zu führen, sondern auch das Reden Gottes in Verheißung und Prophetie, sozusagen die ständige Aktualisierung dieser grundgelegten Weisungen, also in der Tora oder in der Bergpredigt, die stehen ja fest und die müssen immer wieder neu aktualisiert werden. Und dann, das hatten wir jetzt, die Antwort der Menschen in Psalmen und ähnlichen Texten, und das habe ich das letzte Mal nur ganz kurz gemacht. Diese 5 Bereiche repräsentieren im Grunde dann auch diese 5 verschiedenen Textsorten oder Textgattungen, die wir in der Bibel haben, nämlich die Tora als Ganzes, nämlich die 5 Bücher Mose als biblischer Grundtext. Dann die Geschichtsbücher, die wir sowohl im Alten Testament, also denken Sie von Josua bis 2. Chronik, Esra, Nehemia, Esther sind ja alles Geschichtsbücher. Im Neuen Testament, aus einer literaturwissenschaftlichen Perspektive, sind die Evangelien und Apostelgeschichte natürlich Geschichtsbücher. Die Evangelien sind eher biografisch orientiert und Apostelgeschichte ist ganz klar die Geschichte der ersten Gemeinde, also geschichtlich orientiert. Geschichtsbücher spielen also eine wichtige Rolle. Dann haben wir die Prophetenbücher, die Weisheitsliteratur, also dazu gehört Hiob, Sprüche und so weiter, und die Psalmen und Lieder. Und dann sozusagen nochmal etwas ganz Neues findet statt mit dem Evangelium als einer neuen Form von Offenbarung, wo Gott sich in einer unüberbietbaren Weise zugänglich macht und gleichsam alle die bisherigen Offenbarungsteile in Jesus zur Erfüllung kommen. Darum kann Lukas in 16,16 sagen, das Gesetz und die Propheten, und das ist so der Überbegriff im Judentum für das, was wir heute als Altes Testament bezeichnen, also für die jüdischen heiligen Schriften, die werden zusammengefasst als Gesetz und Propheten. Und Lukas, beziehungsweise Jesus sagt im Lukas-Evangelium, das Gesetz und die Propheten gehen bis zu Johannes dem Täufer. Das heißt, alles bündelt sich in dem, was mit dem Täufer anfängt, nämlich in der Geschichte von Jesus. Von nun an, also von dem Moment an, wo Jesus auftritt, wird das Reich Gottes verkündigt. Das heißt, diese gesamte alttestamentliche Überlieferung und Offenbarungsgeschichte, die sozusagen ganz breit ist, spitzt sich zu und verknotet sich im Leben von Jesus als dem Mittelpunkt der Zeit. Die Mitte der Zeit ist ein berühmter Buchtitel von einem berühmten Theologe. Und aus dieser Mitte der Zeit in Jesus entfaltet sich dann, was mit der Apostelgeschichte anfängt und der Briefe sozusagen, die Ausbreitung dieser Offenbarung Gottes in die gesamte Welt. Also was mit Israel angefangen hat in einem Volk, läuft in Jesus zusammen und breitet sich dann aus für alle. Ein Problem, oder kein Problem, aber eine Fragestellung, die in diesem Zusammenhang wichtig ist, ist das Verhältnis von Offenbarung und Inspiration. Und das ist sozusagen vor allem für den Pietismus immer ein besonderes heikles Problem, weil, das hatte ich am Anfang erwähnt, wir die Tendenz haben zu sagen, Inspiration bedeutet, die Bibel ist Gottes Wort und sozusagen die Bibel wird zur entscheidenden Offenbarungsquelle und damit verlieren wir etwas Wichtiges, weil die Inspiration dient der Offenbarung, aber sie ist nicht selber. Also es ist nur ein Teilbereich der Offenbarung, aber Offenbarung erschöpft sich nicht in Inspiration. Das heißt, Inspiration ist ein Handeln Gottes, es geht von Gott aus. Inspiration will ja nichts anderes besagen, als dass Gott in der Art, wie die Überlieferung, die wir heute in der Bibel haben, wie die zustande gekommen ist, dass da Gott leitend, bewahrend eingegriffen hat. Sie dient dem Verständnis, der Fixierung, eben man muss etwas festhalten, und der Weitergabemöglichkeit von Offenbarung. Das ist so ein Phänomen, das wir ganz oft übersehen und nicht bedenken. Ich hatte das letzte Mal erwähnt, wenn wir mit Mose anfangen, als dem Ersten, der geschrieben hat in der Bibel, und dann ans Ende vom Neuen Testament kommen, dann haben wir 1400 Jahre. Das heißt aber, in dieser Zeit müssen Texte bewahrt, abgeschrieben und bearbeitet werden. Wenn ich Ihnen heute einen Text vorlege, den Menschen geschrieben haben, die vor 1400 Jahren hier gelebt haben, in Herrenberg, die hätten wahrscheinlich alle noch nicht richtig schreiben können, also die Römer schon, aber dann ging es ja danach weg. Aber rechnen Sie mal zurück, wir wären dann im Jahr 620, ist das richtig? Also, rechne ich nicht mal stark, deswegen bin ich Theologe geworden. Also im Jahr 620, wenn Sie jetzt in der Zeitkapsel steigen und im Jahr 620 hier in Herrenberg aufschlagen und Sie gehen auf den Bauer zu, der da seinen Acker bestellt und fragen ihn, hey, wie geht's, was macht Corona? Dann würde dieser Mensch kein Wort verstehen. Weil selbst wenn er irgendein germanischer Dialekt gesprochen hat, hat das mit unserem Deutsch schlechterdings nichts zu tun. Wir verstehen selbst Luther, der gerade mal 500 Jahre ist, im Original nahezu nicht. Ein mittelalterlicher deutscher Text von 1200 verstehen wir nicht, weil sich Sprache entwickelt. Das heißt, was Mose 1400 Jahre vor Jesus geschrieben hat, wenn man das einfach nur aufbewahrt hätte, dann wäre das so unverständlich wie heute moderne Linear-B-Übersetzungen oder Texte, die manchmal die Archäologen finden, die man aber nicht mehr entziffern kann und nicht lesen kann, weil man die Buchstaben nicht kennt, weil man die Sprache nicht kennt, weil man überhaupt nicht weiß, wie die Sprache funktioniert. Das heißt, damit ein Text lebendig bleibt, muss er beständig überarbeitet werden. Deswegen haben wir ja die Revision der Lutherbibel und von allen anderen Bibelübersetzungen, Elberfelder und so weiter, alle 50, 60 Jahre spätestens muss der Text angepasst werden, weil man ihn sonst nicht versteht. Und die biblische Überlieferung macht genau dieses. Also das ist kein statischer Vorgang, einmal Bibel, immer Bibel, sondern das ist ein Prozess, der wächst und den man auch beobachten kann und der spannend ist. Und vor dem man auch keine Angst haben muss. Also von daher, und zwar deswegen keine Angst haben muss, weil in diesem Weitergabe- und Bewahrungsprozess die Gemeinde, sowohl die jüdische wie die christliche, Gottes Wirken geglaubt hat und erkannt hat, gespürt hat, könnte man sagen, weil das sind sozusagen, das ist so wie Unterrichten im Corona-Modus, Atmosphäre kann man ganz schlecht wiegen und trotzdem weiß man, entweder sie ist da oder sie ist nicht da. Also jetzt zum Beispiel habe ich den Eindruck, dass sie aufmerksam dabei sind. Also wir haben eine positive Atmosphäre kreiert. Und so ist es auch bei Inspiration. Inspiration kann ich nie wiegen oder messen. Fiebertemperatur oder ein Temperaturmesser in der Bibel nachheben und feststellen, schlägt es aus, wie viel oder irgendwie so ein Radiometer. Also es geht nicht. Und trotzdem spürt man, in diesen Texten begegnet mir Gott in einer Weise, wie er mir in anderen Texten eben nicht begegnet. Und von daher steht Inspiration, das ist sozusagen das Bekenntnis am Ende. Darum sind die klaren Aussagen über die Inspiration stehen auch am Ende der biblischen Texte, nicht am Anfang. Weil man am Ende, als man Erfahrungen mit diesen Texten gemacht hat, dann gemerkt hat, ja, in diesen Texten, durch das Lesen dieser Texte, das Anwenden dieser Texte, durch das Glauben dieser Texte komme ich in Kontakt mit Gott. Sie erweisen sich als Wort Gottes, damals an Jesaja, aber auch heute an mich. Und das ist etwas, das kann man nicht beweisen, sondern nur nachvollziehen. Deswegen sagt Jesus im Johannesevangelium, wer wissen will, ob ich von Gott bin, der muss einfach tun, was ich sage. Das ist sozusagen, da gibt es keinen rationalistischen Wissenschaftsbereich, sondern nur einen Erfahrungsbereich. Und wir haben im Kanon der Bibel die Texte, die sozusagen 1400 Jahre, also die Ältesten, die Jüngsten natürlich etwas kürzer, sich bewährt haben in der Gemeinde, die diesen Test bestanden haben und deswegen immer wieder weitergegeben und festgehalten wurden. Daraus folgt, Inspiration ist Gottes Mithilfe oder Kooperation im menschlichen Festhalten des Offenbarungsinhalts in einer Weise, dass daraus Gottes Wort an alle Menschen zu allen Zeiten werden kann. Beispiel dafür, so wie der Heilige Geist, der an Jesus erinnert und sein Wirken verstehen lässt, ich habe da jetzt nur den einen bekanntesten und wichtigsten Vers, Johannes 14, 26, der Heilige Geist verspricht da Jesus in der Abschiedsreden an seine Jünger, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Das Faszinierende ist ja, wie demütig da Jesus rüberkommt. Man könnte ja sagen, und das habe ich früher so immer mal wieder auch in frommen Kontexten als Aussage gehört, ja, also die Jünger, die waren 3 Jahre mit Jesus unterwegs und Jesus war natürlich der beste aller Lehrer. Das heißt, die hatten den besten Bibelschulunterricht, den man sich überhaupt vorstellen kann. Jesus hat vorgebaut, der wusste, selbst wenn ich mit ihnen unterwegs bin, die verstehen nicht alles. Die begreifen nicht alles. Die brauchen nochmal einen Lehrer, der ihnen die Augen auftut, der sie wirklich tiefer blicken lässt. Und Jesus weiß auch, dass sein Leben, sein Geschick, um was es ihm wirklich ging und was die eigentliche Bedeutung seines Kommens in diese Welt ist, die erschließt sich erst nach Tod und Auferstehung. Das versteht man nicht schon im Voraus. Und von daher der Heilige Geist lehrt nochmal das, was die Jünger schon mal in Ansätzen von Jesus gehört haben, aber jetzt bekommen sie es nochmal und erinnert sie an alles, was ich euch gesagt habe. Das heißt, Jesus wird durch dieses Zeugnis, durch diese Inspiration durch den Heiligen Geist nicht ersetzt, sondern die Inspiration dient, dass er besser zur Geltung kommt. Das heißt, der Heilige Geist verherrlicht Jesus, bringt ihn in Erinnerung. Und diese Funktion hat die Schrift auch. Sie erinnert uns an die geschehene Offenbarung. Sie hält diese Offenbarung wach und durch diese Texte redet dann Gott auch zu uns. Und so dient die Inspiration dem offenbarten Ereignis. Und dass Sie nicht meinen, ich erfinde da jetzt irgendwelche christlichen Lehren, kommt jetzt die offizielle Fassung dessen, was ich versucht habe, Ihnen zu sagen. Allerdings, und das muss man jetzt ganz deutlich und klar sagen, solche Äußerungen würden Sie nie in einer Veröffentlichung der evangelischen Kirchen finden. Solche klaren Aussagen zur biblischen Wahrheit finden sich im 20. und 21. Jahrhundert de facto nur im Bereich der katholischen Kirche. Und diese Verlautbarung der päpstlichen Bibelkommission, da steckt noch sehr viel Josef Ratzinger drin. Die kirchlichen Dokumente, macht er deutlich, also unterscheiden zwischen Offenbarung und Inspiration. Also auch hier wird deutlich gemacht, Offenbarung und Inspiration darf man nicht verwechseln und nicht sozusagen in einen Topf rühren. Als zwei verschiedene göttliche Handlungen. Also das ist wichtig, es sind und bleiben Taten Gottes. Als fundamentales Handeln Gottes erscheint die Offenbarung, durch die er mitteilt, wer er selber und was das Geheimnis seines Willens ist und zugleich den Menschen befähigt, diese Offenbarung zu empfangen. Das haben wir uns das letzte Mal sehr intensiv angeschaut. Die, wo da waren, erinnern sich vielleicht an das komplizierte Zitat von Adolf Schlatter, der darauf hingewiesen hat, Gott hat den Menschen von Anfang an so geschaffen, dass er gleichsam Rezeptoren hat, um Gott überhaupt hören zu können. Also die Offenbarung steht am Anfang. Und jetzt kommt die Inspiration dagegen, erscheint als das Handeln, wieder das Handeln Gottes, durch das Gott bestimmte Menschen, die er erwählt hat, befähigt, also ausrüstet, seine Offenbarung schriftlich getreu wiederzugeben. Die Inspiration setzt die Offenbarung voraus und steht im Dienst der zuverlässigen Weitergabe der Offenbarung in den Schriften der Bibel. Also wieder, Inspiration dient der Erhaltung, der Fixierung, der Weitergabe der Offenbarung, dient, dass die Offenbarung lebendig bleibt und uns immer wieder neu dann erreicht, wenn wir uns im Wort Gottes aussetzen. Und jetzt muss ich zum ersten Mal auf meinen Zettel gucken. Ein Thema oder an einem Beispiel will ich zeigen, wie aus Offenbarung, aus Gottes Begegnung ganz konkret Schrift wird. Und wie dann diese Schrift auch sozusagen wächst und sich verändert, sodass man auch einen Eindruck davon bekommt, dass dieses Phänomen der Schriftwertung nicht etwas ist, einmal aufgeschrieben und dann ist das wie in Stein gemeißelt, sondern auch diese Texte bleiben lebendig und das wird in der Bibel selber beschrieben. Dazu müssen wir anfangen, den Text habe ich jetzt nicht hier, das ist das erste Kapitel aus dem Jeremia-Buch. Da wird einleitend, wie er oft in den Prophetenbüchern berichtet, wie überhaupt Jeremia dazu berufen wird, Empfänger von Gottes Wort zu werden. Also die Prophetenberufung. Und es fängt dann auch ohne sozusagen großes Brimborium an, und das Wort des Herrn erging an mich. Das ist diese, Theologen sagen, Wortereignisformel, das Wort des Herrn geschah zu mir, übersetzt Luther Bibel. Also das Wort passierte, da passiert etwas, dass diese Stimme Gottes sich in den Propheten so eindrückt, dass er wirklich Gott hört. Das Phänomen ist, es wird nie im Detail beschrieben, wie das passiert. Und ich meine persönlich, da, wo Menschen über geistliche Dinge mit so einer Keuschheit reden, dass sie die Details nicht erzählen, das wirkt für mich echt. Weil in der Bibel fast nie über diese tiefen geistlichen Erfahrungen im Detail berichtet wird. Während die Menschen, die in ihre Predigten halbe Stunde lang erzählen können, wie sie nachts aufgestanden sind und dann haben sie sozusagen gebetet und dann hat sich Gott ihnen offenbart und sie haben dies gehört und jenes gehört, das ist, mit Verlaub, frommes Geschwätz. Die Propheten handeln nicht so. Und das Wort des Herrn erging an mich. Und jetzt wird das Wort des Herrn zitiert. Bevor ich dich gebildet habe im Mutterleib, habe ich dich gekannt. Und bevor du aus dem Mutterleib gekommen bist, habe ich dich geweiht. Zum Propheten für die Nationen habe ich dich bestimmt. Jeremia hört also, von Anfang an habe ich dich vorbereitet. Damit können wir davon ausgehen, dass in diesem Wort etwas steckt, dein bisheriger Weg, deine Ausbildung. Er ist ein Priestersohn aus Anatot. Dass Jeremia lesen, schreiben in den bisherigen Traditionen Israels unterrichtet ist. Sie müssen sich ja immer versuchen, das historisch vorzustellen. Da sind wir jetzt im Jahr 627 vor Christus. Aber das ist auch schon wieder über 600 Jahre nach Mose. Das heißt, David ist zur Zeit von Jeremia schon über 300 Jahre tot und Salomo auch. Und versuchen Sie das immer zurückzurechnen von unserer Zeit. Also Jeremia, wenn er von David spricht, das ist ungefähr so, wie wenn ich von Johann Valentin Andreae reden würde. Oder ein bisschen später von Bengel. Und Mose, der wäre sozusagen Friedrich der Große. Also von daher, wir haben in der Bibel riesige Zeiträume, die man nicht einfach überspringen darf. Und ich sprach, und das ist jetzt auch wieder ganz typisch, Gott will sich offenbaren. Und was macht der Mensch von Anfang an? Versteckt sich, rennt davon, will eigentlich nicht. Wir hatten das letzte Mal, Gott offenbart sich am Sinai, das ganze Volk hört Gottes Stimme. Was macht das Volk? Sagt, oh, bitte red bloß mit Mose, das ist uns zu laut, das ist uns zu erschreckend. Lieber doch nicht ganz so direkt. Hier Jeremia, ach Herr, Herr, sieh, ich weiß nicht, wie man redet, ich bin ja noch jung. Der Herr aber sprach zu mir, sag nicht, ich bin noch jung, wohin ich dich auch sende, dahin wirst du gehen, und was immer ich dir gebiete, das wirst du sagen. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin bei dir, um dich zu retten, Spruch des Herrn. Dann streckte er, der Herr, seine Hand aus und berührte meinen Mund. Sie merken, das sind die seltenen Geschehen. Wir kennen eine vergleichbare Geschichte aus Jesaja, dass Gott den Prophet berühren lässt. Da ist es ein Cherubim, der mit einer Feuerzange die Kohle ihm auf den Mund legt. Aber die Menschen, die wirklich mit Gott in Berührung kommen, die werden von Gott versehrt. Denken Sie an Jakob. Jakob ringt mit Gott, er kommt mit Gott in Berührung, aber seither hinkt er. Jeremia werden die Lippen verbrannt. Hier wird er berührt. Das heißt, diese Gottesberührungen wirken sich aus. Er berührte, ich lege meine Worte in deinen Mund. Sieh, am heutigen Tag setze ich dich über die Nationen und über die Königreiche, um auszureißen und niederzureißen, um zu zerstören und zu vernichten, um zu bauen und zu pflanzen. Und da denkt man jetzt natürlich, wow, wenn jetzt Jeremia am Stadttor von Jerusalem oder im Eingangsbereich vom Tempel oder gar auf dem Tempelplatz erzählt, Gott ist mir erschienen, Gott hat mich berührt, Gott hat mir seine Worte in den Mund gelegt. Ach, da staunen die Leute. Da hören die Leute zu. Da machen die Leute sofort, was Jeremia sagt. Lesen Sie Jeremia. Kein unglücklicher Prophet in der Bibel als Jeremia. Keiner hört zu. Und wenn sie zuhören, dann nur, um ihn ins Gefängnis zu schmeißen, um ihn zu foltern und zu sagen, du erzählst Blödsinn, Jerusalem wird nicht erobert werden. Gott wohnt in Jerusalem. Wie kann Jerusalem zerstört werden? Jerusalem ist unüberwindbar. Die anderen Propheten, da stehen andere Propheten auf und reden genauso im Namen des Herrn. Woher soll man jetzt wissen, wer redet wirklich im Namen Gottes? Von daher, dass aus diesen Begegnungen dann Schriften werden, die wir glauben, dass darin wirklich Gott gesprochen hat, das war Jeremia noch nicht klar. Sondern das braucht Zeit. Und das gucken wir uns jetzt genauer an. Und zwar ist das Kapitel 36 ein ganz spannendes Kapitel. Da haben wir diese Aussage im vierten Jahr des Jehoiakim, des Sohnes von Josiahu, des Königs von Juda, erging dieses Wort vom Herrn an Jeremia. Und im vierten Jahr, das bedeutet das Jahr 604, Jeremia hat ungefähr 627 angefangen zu weissagen. Das heißt, Jeremia ist nun schon seit 25 oder 24 Jahren unterwegs mit dem Wort Gottes und hat so seine Erfahrungen mit wenig Zustimmung und viel Ablehnung gemacht. Und Gott sagt zu Jeremia, nimm dir eine Schriftrolle und schreibe darauf alle Worte, die ich zu dir gesprochen habe, über Israel und über Juda und über alle Nationen, von dem Tag an, an dem ich zu dir gesprochen habe, seit den Tagen des Josia oder Josiahu bis zum heutigen Tag. Also nachdem Jeremia fast 25 Jahre als Prophet unterwegs war, kommt jetzt nach 25 Jahren der Befehl zum Schreiben. Und wir merken in diesem Schreibbefehl, da steckt fast schon sowas wie eine Ordnung. Die Worte über Israel, also das Nordreich, über Juda, über alle Nationen, also thematische Ordnung, und teilweise spiegelt sich das dann im Jeremia-Buch wieder, von dem Tag an, da ich zu dir gesprochen habe, seit, also zugleich eine chronologische Ordnung. Das heißt, diese biblischen Texte werden chronologisch weitergegeben. Und was macht Jeremia, obwohl er den Befehl kriegt, aufzuschreiben? Jeremia rief Baruch, den Sohn des Neria, und auf Diktat Jeremias schrieb Baruch alle Worte des Herrn, die dieser zu ihm gesprochen hatte, auf die Schriftrolle. Wie muss man sich das vorstellen, wenn jemand 25 Jahre lang als Prophet auftritt? Dann hat er ziemlich viel gesagt und gepredigt. Ich bin sicher, wenn der Herr Eisenhardt alle seine Predigten hintereinander weg aufschreiben würde und sozusagen in ein Dokument verfassen, da würde er das Zehnfache der Jeremia-Rolle zusammenbringen oder noch mehr. Das heißt, was wir in diesen Texten haben, das ist verdichtete Offenbarung. Sozusagen, das ist die Quintessenz. Das ist die Zusammenfassung, das ist nicht sozusagen ein Wort-für-Wort-Protokoll. Das sehen Sie auch im Neuen Testament, da heißt es, dass Jesus manchmal 2 bis 3 Tage zu den Menschen geredet hat und er deswegen dann die Speisungswunder vollbringen muss, weil sie die ganze Zeit bei ihm ausgeharrt haben. Sie können aber alle Jesus-Worte, die wir im Neuen Testament haben, problemlos in 3 Stunden lesen. Also wenn das alles gewesen wäre, was Jesus gesagt hätte, dann wäre er in 3 Stunden fertig gewesen. Und selbst wenn er es noch etwas poliert, dann dauert das trotzdem keine 2 bis 3 Tage. Daraus merken Sie, wir haben auch im Neuen Testament ein Konzentrat, sozusagen wie ein Fleischbrühwürfel. Das ist sehr wenig, aber wenn man Wasser drauf gießt, wird das richtig viel. Und so sind auch, das sind die Kernsätze, die Merksätze, die großen Gliederungspunkte. Und man muss sich vorstellen, dass wenn Jesus sagt, selig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Himmelreich, dann kam da nicht sofort die nächste Seligpreisung, sondern dann hat er sich hingesetzt und zunächst mal 1 Stunde lang erklärt, was das eigentlich bedeutet. Von daher, 25 Jahre Prophetenerfahrung werden auf eine Schriftrolle geschrieben, und zwar durch einen Schreiber. Und dann wird diese Schriftrolle, jetzt muss ich schon meinen Jeremia 36 selber suchen, ich habe nicht alle Texte auf dem Bildschirm. Und dann wird diese Schriftrolle durch Baruch. Jeremia ist zu der Zeit sozusagen eine Person, die sich so richtig nicht mehr in der Öffentlichkeit sehen lassen darf. Er schickt also Baruch, damit er diese Rolle vorliest. Und das ist jetzt genau datiert, im 5. Jahr Joachims. Das heißt, die Botschaft, die Teile des Volkes schon einmal in der vergangenen Zeit durch Jeremia gehört hat, wird nun in veränderter, weil gesammelter Form erneut vorgelesen. Unter den Zuhörern sind einige aus dem königlichen Rat und hören diese Worte und bringen Baruch in ihre Versammlung, also sozusagen ein kleiner Kreis, damit er ihnen den Text noch einmal vorliest, weil sie offensichtlich spüren, okay, wenn das stimmt, dann sieht das bedrohlich aus. Aufgrund des Gehörten wollen die Ratsherren, dass auch der König diese Botschaft hört. Vorher fragen sie jedoch nach, wie diese Botschaft zusammenkommt, und das wird dann auch ausführlich erklärt. Also dieses ganze Kapitel ist sehr lang und auch etwas umständlich formuliert, aber diese umständliche Formulierung zeigt, dass sozusagen das Geschehen wirklich sehr genau protokolliert wurde. Sie gehen also diese Ratsherren zum König und erzählen ihm, was sie über Baruch von Jeremia erfahren haben, und überzeugen den König, dass er sich das anhört. Er lässt die Schriftrolle holen, damit sie vor ihm verlesen wird. Und dann kommt dieses erstaunliche Geschehen, und da merken sie, ja, Jeremia, von Gott erwählt, berufener Prophet, dem Gottes Worte in den Mund gelegt worden sind. Und was macht der König? Moment. Und der König saß im Winterhaus im 9. Monat, und das Kohlenbecken vor ihm war angezündet. Und immer wenn Jehudi, das war der, dieser Ratsbeamten, der den Text vorgelesen hat, 3 oder 4 Spalten vorgelesen hatte. Sie müssen sich ja vorstellen, das ist kein Buch mit Seiten, sondern eine Schriftrolle, die in Spalten geschrieben ist. Immer wenn er 3 oder 4 Spalten vorgelesen hatte, zerschnitt er sie mit dem Schreibermesser, also der König, und warf sie in das Feuer, das im Kohlenbecken brannte, bis die ganze Rolle im Feuer vernichtet war, das im Kohlenbecken brannte. So geht also der König von Juda mit dem Wort Gottes um. Und so ergeht es den Propheten. Dann die Fortsetzung. Gott redet noch einmal mit Jeremia und befiehlt ihm, die Rolle noch einmal zu schreiben. Sie müssen sich vorstellen, damals gab es keine Kopiermaschine, da gab es überhaupt keine Möglichkeit. Alles, was man erhalten wollte, musste von Hand geschrieben werden. Papyrus, der Schreibstoff war teuer. Dass überhaupt Texte bewahrt und erhalten geblieben sind, setzt einen Aufwand voraus, den wir uns heute, wo Papier und elektronische Medien uns die Vermittlung und Weitergabe von Informationen so einfach macht, können wir uns gar nicht vorstellen, was für ein Aufwand das war. Die Tinte herstellen, die Papyrusrollen herstellen, dann mit so einer komischen Schreibfeder, deswegen hat man da auch ein Schreibermesser, weil man die ständig anspitzen muss. Das ist ein mühsamer Vorgang, der Zeit kostet, der Geld kostet, und von daher werden natürlich nur solche Texte dann wirklich auch aufgeschrieben, die es wert sind, dass man sie festhält und weitergibt. Nimm dir eine andere Rolle und schreibe alle früheren Worte darauf, die auf der früheren Rolle waren, die Jehoiakim, der König von Juda, verbrannt hat. Und dann kommt in 29 bis 31, sagt dann Gott zu Jeremia: Und über Jehoiakim, den König von Juda, sollst du sagen, so spricht der Herr, du hast diese Rolle verbrannt und gesagt, warum hast du darauf geschrieben? Der König von Babel wird kommen und dieses Land wird er verwüsten und Mensch und Tier, in ihm wird er ein Ende bereiten. Also das war ja die Botschaft von Jeremia. Gott will sein Volk bestrafen und darum überlässt er sein Volk den Babyloniern. Aber die Strafe fällt milder aus, wenn das Volk die Strafe annimmt, und das bedeutet, die Tore öffnen, die Stadt an die Babylonier ausliefern und zu akzeptieren, dass man unter fremder Herrschaft zu leben hat. Und die anderen Propheten haben gesagt, nein, Gott wird die Stadt erretten, Widerstand leisten, kämpfen bis zuletzt, dann geschieht das große Wunder, Gott greift ein, alles wird gut. Und wir können uns vorstellen, das ist eine schwierige Situation, denn zur Zeit von Jesaja, etwa 100 Jahre vorher, war genau das Gottes Wort. Jesaja sagt, glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Und Jesaja sagt, Gott wird die Stadt erretten. Und Jesaja hat die Stadt errettet vor den Assyrern. Und jetzt 100 Jahre später soll es plötzlich anders herumgehen. Also man kann ein Stück weit auch verstehen, warum das Volk hier Schwierigkeiten hatte und der König Schwierigkeiten hatte. Ja, was will jetzt Gott? Einmal sollen wir glauben und vertrauen, dass Gott uns errettet. Einmal sollen wir die Stadt den Feinden übergeben. Und darum dieses Wort über den König. Und wir müssen uns nun vorstellen, dass Jeremia wird dann gesagt, dass er Baruch diese neue Rolle diktiert, und Jeremia nahm eine andere Rolle und gab sie Baruch, dem Sohn des Neria, dem Schreiber, und nach dem Diktat Jeremias schrieb dieser darauf alle Worte der Schrift, die Jehoiakim, der König von Juda, im Feuer verbrannt hatte. Jetzt müssen wir aber annehmen, dass dieses letzte Wort an Jehoiakim, das wir gerade gelesen haben, von 29 bis 31, auch auf dieser Rolle stand. Das heißt, diese zweite Rolle ist schon ein Stück länger als die erste Rolle. Und dann heißt es am Ende von diesem Kapitel, und viele ähnliche Worte wurden ihnen hinzugefügt. Und das ist jetzt eine spannende Aussage, die man auch gerne übersieht. Denn bisher war immer klar, Jeremia diktiert, Baruch schreibt. Und diese letzte Wendung, die ist eindeutig im Passiv formuliert und hebt sich ab. Viele andere Worte wurden hinzugefügt. Das gibt uns einen Einblick darauf, dass zum späteren Zeitpunkt, als man wusste, was passiert ist, wenn wir Zeit hätten, was wir jetzt nicht haben, würden wir noch Jeremia 28, die Auseinandersetzung mit Jeremia und Hanania, dem anderen Propheten, anschauen. Aber dass Jeremia Gottes Prophet ist, das war ja endgültig klar, nicht zu seinen Lebzeiten, auch noch nicht, als die Stadt zerstört wurde, sondern als das Volk Israel 70 Jahre später nach dem Wort von Jeremia aus der babylonischen Gefangenschaft zurückkehren durfte in das heilige Land, in das verheißene Land. Dann war klar, Jeremia war derjenige, der im Auftrag und Namen Gottes gesprochen hat. Dann hat sozusagen der Geschichtsbeweis für Jeremia gesprochen. Da half ihm nicht, der Herr hat zu mir gesprochen. Das kann jeder sagen. Entscheidend ist, passiert, was der Prophet sagt? Lässt sich das festhalten? Und da hat dann Jeremia gegen Hanania sozusagen gewonnen. Und darum haben wir heute Jeremia in der Bibel und nicht Hanania. Weil die Gemeinde und diejenigen, die seine Worte gesammelt haben, aber das ist dann das andere. Wir sehen das bei Jeremia, wir sehen das bei Jesaja. Jesaja bekommt den Auftrag, seine Botschaft bei seinen Schülern oder seinen Jüngern zu verwahren, einzuschließen. Warum? Wo soll der Prophet hin mit seiner Botschaft? Wo soll diese Rolle aufbewahrt bleiben? Wir stellen uns vor, ja, Bibliothek, Bibel. Wir denken überhaupt nicht darüber nach, wie kommt es dazu, dass dieser Text erhalten bleibt? Wer sorgt dafür, dass er 70 Jahre später nach dem Exil man diese Botschaft von Jeremia noch hat? Das ist die Gruppe, die Jeremia geglaubt hat und die überzeugt war, er redet im Namen Gottes. Die haben nach seinem Tod, und Jeremia wurde ja dann nach Ägypten verbracht und starb wahrscheinlich einsam und verlassen, aber seine Schüler, seine Jünger, möglicherweise auch die eigenen Kinder, Jeremia hatte keine, aber bei Jesaja, haben diese Botschaft bewahrt, abgeschrieben und dafür gesorgt, dass dann, als klar war, das ist wirklich der Prophet Gottes, dafür gesorgt, dass diese Botschaft auch wieder in die Öffentlichkeit kam. Ich fasse zusammen. Wie kommt Offenbarung in die Schrift? Ausgangspunkt ist das offenbarende Handeln und Reden Gottes. Denken Sie an Hebräerbrief, unser Eingangszitat. Gott redet, Gott handelt, brauche ich jetzt nicht mehr erklären, wissen wir alle. Menschen hören Gottes Reden als Wort Gottes. Das sind sicher nicht alle, aber immer Einzelne. Das heißt, diese Botschaft fällt auf einen fruchtbaren Boden bei manchen, aber das reicht. Jesus hatte 12 Jünger, einer fiel aus, Jesus war mit 11 zufrieden und hat damit die Welt verändert. Also es sind nicht die großen Zahlen. Menschen erleben Gottes Handeln. Das ist immer sozusagen das Parallele. Reden und Handeln kann man, ich reiß das jetzt auseinander, um es klar zu machen, aber das gehört zusammen in der Bibel immer. Und darum dieser Pfeil hin und her aus dem Handeln wird ja auch ein Erzählen und Reden über Gott und so weiter. Gott schreibt seine Worte auf, das ist etwas, das in der Bibel sehr deutlich ist. Das erste Geschriebene in der Bibel sind die 10 Gebote, die Gott selber mit seinem Finger beschreibt. Und darum hat Schrift in der jüdischen Tradition auch diese besondere Dignität, diese besondere Qualität wie nichts anderes, weil am Anfang der Schrift steht Gottes eigenes Schreiben. Und alles menschliche Schreiben ist im Grunde abgeleitet von dem, das Gott schreibt. Also Gott schreibt seine Worte auf, dann schreiben Menschen seine Worte auf. Also Gott, Mose und dann die Kette, die damit in Gang gesetzt wird. Menschen berichten und erzählen, was sie mit Gott erlebt haben. Also es entstehen Geschichten, die zunächst erzählt werden. Auf der gelben Seite. Diese Schriften werden bewahrt, geglaubt und gelebt. Menschen hören darin Gottes Reden. So werden diese Schriften zum Medium der Gotteserfahrung und Gottes Begegnung. Denn das ist ja das andere Entscheidende. Wenn Gott irgendetwas zu Jeremia sagt oder wenn Gott irgendetwas zu Jesaja sagt, dann ist das sicher wichtig für Jesaja und seine Zeitgenossen und für Jeremia und die Menschen zur Zeit von Jeremia. Aber dass dieses Wort an Jeremia mir heute oder auch nur irgendwelchen Menschen in Israel 300 Jahre später noch etwas zu sagen hat, das ist ja nicht selbstverständlich. Aber in diesen Texten, die Leute merken, die Bedeutung dieser Texte ist nicht erschöpft darin, dass das einmal passiert ist und einfach aufgeschrieben ist. Also diese werden geglaubt, gelebt. Denken Sie Torah, Weisung, die Bibel wird nur lebendig und echt, wenn man sie tut. Menschen hören darin Gottes Reden, so werden diese Schriften zum Medium der Gotteserfahrung und Gottes Begegnung. Auf der anderen Seite haben wir dann Menschen Antworten auf Gottes Handeln durch Gebet, Klage, Fürbitte, Dank und Lobpreis. Aus diesen Einzelschriften, also wir haben das Jeremia-Buch, zu irgendeinem Zeitpunkt fertig. Wir haben die 5 Bücher Mose. Wir haben dann aber Prophetenbücher wie das Nahum-Buch oder das Obadja-Buch. Das geht auf ein Papyrusblatt. Wie schnell verliert man ein Papyrusblatt? Die Psalmen. Die Psalmen sind ja ursprünglich Einzeltexte. Das ist ja nicht ein Buch, wo von Anfang an 150 Psalmen drin sind. Das heißt, aus diesen Einzeltexten werden im Laufe der Zeit solche Sammlungen zusammengestellt. Man hat festgestellt, die Propheten, die Kleinen, die gehen verloren, wenn wir die nicht zusammenpacken. Also hat man sie geordnet, chronologisch, und so passen sie auf eine Rolle. Und darum haben wir schon im 2. Jahrhundert vor Christus, kann man von den 12 reden, und man meint die 12 kleinen Propheten. Das heißt, die werden zusammengefasst, und der Anfang vom 12 Prophetenbuch und der Schluss bei Maleachi macht deutlich, diejenigen, die diese Einzelprophetentexte dann zusammengestellt haben zu dieser Sammlung, die haben zugleich ihren, kann man so sagen, theologischen Senf dazugegeben oder eben ihre theologische Einsicht, indem sie diese Texte der Propheten in ihre eigene Zeit vermittelt haben. Eine Aktualisierung, um deutlich zu machen, das gilt noch immer, und am Ende von Maleachi haben wir dann den Ausblick auf das, was in der Zukunft kommt. Also aus Einzelschriften werden Sammlungen heiliger Schriften. Und aus diesen Einzelgeschichten, die wir in den Geschichtsbüchern haben, entsteht eine zusammenhängende Geschichte. Also das, was ich am Anfang gesagt habe, was meine Studenten fast nicht mehr zusammenbekommen, dass sie mit Adam anfangen, dann die Erwählung von Abraham, die Geschichte von Isaak, Jakob, den 12 Stämmen, Ägypten, Auszug, Josua, Richter, Königtum, zwei Staaten, Gericht, Exil, Zurückbringung aus dem Exil, ein neues Hören auf Gott, das dann kulminiert im Kommen von Jesus, dass diese großen Geschichten, die ja zunächst mal Einzelbücher waren, dass die zu einer großen Geschichte zusammenwachsen, die man am Stück erzählen kann, also das, was wir heute als die biblische Heilsgeschichte bezeichnen. Und das findet dann eben seinen Abschluss, dass man weiß, welche Bücher gehören dazu und warum kommt Offenbarung zu einem Abschluss. Und das machen wir dann das nächste Mal. Ich danke Ihnen.